Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist der Schauspieler Hannes Jenicke. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ich könnte Sie ja auch als Umweltaktivisten vorstellen. Liegt Ihnen eigentlich beides gleich am Herzen?
Naja, ich muss ja auch noch meine Miete zahlen. Insofern ist Schauspielerei nach wie vor mein Beruf, davon lebe ich. Und das andere ist Freizeitgestaltung.
Das heißt aber nur Geld verdienen, Schauspielerei?
Nein, das ist schon ein Beruf, der kann riesengroßen Spaß machen, wenn man die richtigen Stoffe, die richtigen Drehbücher, gute Regisseur hat. Manchmal ist es fürchterlich, wenn eben das nicht der Fall ist, aber mit schlechten Drehbüchern und mittelmäßigen Regisseuren arbeitet. Der Beruf macht mir nach wie vor großen Spaß, aber ich habe das, glaube ich, 30 Jahre lang gemacht, bevor ich gedacht habe, ich könnte noch was anderes probieren, und so kam die Idee mit den Dokus.
Wir werden heute über beides reden, über Ihre Dokus, natürlich auch über die Schauspielerei. Im Augenblick engagieren Sie sich sehr für die Ozeane. Sie haben eine neue Dokumentation gedreht, über die wir sprechen werden, und Ihr aktuelles Buch, das heißt Aufschrei der Meere. Sehen Sie hier momentan den größten Handlungsbedarf, was eben das Meer, die Ozeane betrifft, dass Sie sich so darauf konzentrieren?
Das ist eine Riesenbaustelle. Ich würde nicht sagen, dass es die größte Baustelle ist. Ich glaube, gerade nach den Dingen, die jetzt in Australien passiert sind, im Amazonas passiert sind, es gibt unzählige Baustellen. Die größte Baustelle ist mit Sicherheit das CO2 und unser Methanausstoß, also alles, was wir in die Atmosphäre blasen und dadurch zu einer Klimaerwärmung führt. Das andere ist die Tatsache, dass wir Ozeane eigentlich nur noch als Müllhalde benutzen oder als Plünderungsstätte oder als Schifffahrtsstraße. Aber Baustellen gibt es tatsächlich so viele, dass ich manchmal nicht weiß, wo man anfangen soll.
Im Einsatz für heißt Ihre Reihe, in der es um bedrohte Tierarten geht. Gerade arbeiten Sie an der neuesten Folge und da kümmern Sie sich um Lachse. Da ist vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass der Fisch gefährdet ist. Was macht dem Lachs zu schaffen?
Naja, das Problem ist nicht wirklich der wilde Lachs. Das Problem ist, dass der Lachs mittlerweile der billigste Speisefisch ist, den es auf dem Markt gibt, aufgrund der Lachsfarmen. Mhm. Und in dem Film geht es hauptsächlich darum, was wir der Natur und vor allem der marinen Ökobalance antun, wenn wir auch nur eine einzige Lachsfarm irgendwo hinstellen. Zum Beispiel einen norwegischen Fjord oder in Kanada, in Irland, in Schottland, in Chile. Die haben katastrophale Umweltfolgen. Der Fisch ist ein hochgiftiges Lebensmittel, was natürlich niemand weiß. Da gibt es eine PR-Maschine dazu, die das verhindert, dass wir erfahren, was wir da wirklich essen. Und wir machen natürlich, zeigen die Folgen dieser Lachsfarm auf das Ökosystem im Meer.
Sie haben ja Lachsfarmen besucht. Was haben Sie da erlebt? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist die wahrscheinlich krasseste Massentierhaltung, die es überhaupt gibt. Also in einem solchen Gehege, die sind ja wahlweise rechteckig oder auch rund und werden ins Meer reingebaut oder in die Fjorde, leben zwischen 200 und 500.000 Tieren auf allerengstem Raum. Und weil sich dort Parasiten, Krankheiten natürlich irrsinnig schnell ausbreiten, werden diese Tiere mit massiven medizinischen und chemischen Keulen behandelt. Und das Problem ist, dass alles, was man in einer Farm einsetzt, geht natürlich sofort in das freie Gewässer, weil diese Farmen tatsächlich in den Fjorden stehen. Und sie stehen vor allem genau an den Migrationsrouten der letzten wilden Lachse. Es gibt ohnehin nur noch ganz, ganz wenig Wildlachs. Aber sobald ein junger Fisch, zum Beispiel auf der Reise von der Quelle, wo er geboren wird, zum Meer, an dieser Lachsfarm vorbei, fängt er sich alle Krankheiten, die es dort gibt. Und dadurch ist der Wildlachsbestand faktisch komplett kollabiert. Also ich sage mal eine Zahl. Norwegen hat 500 Millionen Farmlachse in den diversen Farmen. Das sind etwa 1100 Farmen. Und noch 400.000 Wildlachse. Und das war mal das lachsreichste Land der Welt. Also wir vernichten den gesamten Wildfischbestand durch die Lachsfarmen.
Nun heißt es ja immer, Lachs ist so gesund. Das bezweifeln Sie aber auch ein bisschen, habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Das bezweifle nicht nur ich so, sondern die Norweger sind irgendwann draufgekommen vor etwa 10 Jahren, dass natürlich Futterfisch wahnsinnig teuer ist. Also man braucht Unmengen von Sardinen, um Lachse zu füttern. Und zweitens sind Sardinen durch die Lachsfarmen so überfischt, dass sie kaum mehr am Markt zu finden sind. Dann kam die auf die Idee, die Lachse mit Sojapellets zu füttern. Und das ist genau das, wofür der Amazonas brandgerodet wird. Also Südamerika produziert Unmengen von Soja, die werden zu Pellets verarbeitet und nach Norwegen verschifft und dort in den Lachsfarmen eingesetzt, sodass dieser Fisch, den wir da als vermeintlich Omega-3-reiches Superfood kaufen, ist faktisch Vegetarier. Also du hast in einem Olivenöl, in einem Leinsamenöl, in einem Hanföl sehr viel mehr Omega-3 als in einem Lachs. Und das ist eine der großen Lügen der Lachsindustrie.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Wildlachse sind eigentlich nicht das Problem. Aber Stichwort Überfischung ist da eigentlich doch schon auch ein Problem.
Absolut. Also es gibt ein einziges Gebiet auf der Welt, die Lachsfarmen verboten haben. Von Anfang an, das war Alaska. Und dieser Bundesstaat der USA hat tatsächlich noch einen gesunden Wildlachsbestand. Also wenn auf einer Packung draufsteht, Wildlachs aus Alaska, ist das tatsächlich wahrscheinlich noch die vertretbarste Form, Lachs zu essen. Aber wir haben natürlich bei jeder Fischart ein gewaltiges Überfischungsproblem. Es wird viel zu viel Fisch aus dem Meer geholt. Die Fischbestände haben keine Zeit, sich zu erholen und Fangquoten werden nicht eingehalten. Die Vorgaben für die Maschengröße der Netze werden nicht eingehalten. Also das ist natürlich auch ein Raum, den kann man nur schwer kontrollieren, das Meer. Wer kontrolliert Hunderttausende von Fischtrawlern, die jeden Tag rausfahren und fischen gehen? Also insofern, das ist einer der Gründe auch, warum ich Vegetarier bin. Ich glaube, es ist im Moment die nachhaltigste Art zu erleben und zu essen, ist immer noch Fisch und Fleisch verzichtet.
Aber das Problem ist ja dieser Verzicht. Ne? Niemand möchte eigentlich gerne verzichten. Wie schwer oder wie leicht fällt Ihnen das?
Ich bin seit fast 40 Jahren Vegetarier. Mir ist es nie schwer gefallen. Und ich habe auch gerade einen Film gesehen aus den USA, der heißt Game Changers. Den hat James Cameron produziert, der Regisseur von Avatar und Titanic. Da tritt Herr Schwarzenegger auf, da tritt dieser großartige deutsche Strongman Patrick Baboumian auf. Da geht es um Sportler, ausgesprochen virile und sehr männliche Sportler, die alle vegan sind. Und die verkaufen einem das, diesen Film nicht mehr als Umweltrettung, sondern die verkaufen das als Fitness- und sportives Abenteuer. Und es ist erstaunlich, wer alles vegan ist. Es fängt bei Natalie Portman an, Bill Clinton, Clint Eastwood, wie gesagt Schwarzenegger, Patrick Baboumian, neuerdings auch Lewis Hamilton, der zwei Formel-1-Rennen fährt. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute auf diesen veganen Zug gerade aufspringen, die das jetzt nicht unbedingt aus Umweltgründen machen.
Ernährung ist das eine. Es gibt natürlich andere Aspekte des Lebens, wo gesagt wird, hier sollte man vielleicht ein bisschen zurückstecken, zum Beispiel Reisen. Sie stehen ja auch immer wieder in der Kritik, weil sie eben sagen, weniger wäre mehr, aber zum Beispiel trotzdem ins Flugzeug steigen.
Also ich fliege schon für die Dokus natürlich viel zu viel. Wir berechnen bei jeder Doku-Reise, die wir machen, den CO2-Ausstoß. Und das ist tatsächlich schockierend. Wir haben einen Film gemacht über das Aussterben der Eisbären in nördlichen Kanada. Und diese Reise zu viert waren 23,5 Tonnen CO2. Also das ist natürlich eine ziemlich erschütternde Zahl. Ich kann nur versuchen, das wieder auszugleichen. Ich fahre, wenn überhaupt, Elektroauto. Ich habe in jeder deutschen Großstadt ein Fahrrad stehen. Ich habe eine Bankart 50. Ich fahre so weit es irgendwie geht öffentlich. Aber das ist wahr. Durch meine Arbeit muss ich ständig fliegen. Und das ist schwer auszugleichen. Wir machen den CO2-Ausgleich, also in Wiederaufforstungsprojekten. Und es gibt ja MyClimateDay, es gibt Atmosphäre, es gibt eine ganze Reihe von Ausgleichsmöglichkeiten. Aber das wird mir immer vorgeworfen, nicht ganz zu Unrecht. Der Spiegel ging so weit zu sagen, dann müssen Sie halt die Dokus einstellen. Hören Sie auch, wenn Sie so reden, wie Sie reden, derjenige, dürfen Sie halt keine Dokus drehen.
Da finden Sie das manchmal auch anstrengend, sich da immer rechtfertigen zu müssen?
Natürlich ist es anstrengend. Du musst in Deutschland immer päpstlicher sein als der Papst. Also ich bin einmal bei einem Vortrag mit einer PET-Wasserflasche fotografiert worden, weil es wirklich kein anderes Gefäß gab. Und man kann sich vorstellen, was das dann ausgelöst hat, als ich mit den Antiplastik-Kampagnen. Das wird natürlich immer gesucht. Bei Greta Thunberg wird gesucht, bei Luise Neubauer. Es wird ja immer nach dem Makel gesucht. Du musst ja in Deutschland alles tausendprozentig machen. Das ist anstrengend, aber das hat auch einen sehr einfachen Grund. Die Leute, die dich dauernd ankacken, sind natürlich die, die ganz wenig oder gar nichts tun.
Aber wenn Sie sagen, Sie nutzen zum Beispiel die Möglichkeit zu kompensieren, eigentlich droht uns doch da auch eine Zweiklassengesellschaft, weil die einen, die haben die Möglichkeit, eben das finanziell auszugleichen, was sie vielleicht anstellen durch ihre Flugreisen, und die anderen, die möchten einfach nur in den Urlaub fahren und haben nicht so viel Geld.
Aber warum ist es billiger zu fliegen als Bahn zu fahren? Warum ist es viel billiger zu fliegen als sogar mit dem Auto zu fahren? Ich meine, warum müssen Flüge nach Mallorca für 19 Euro, 29 Euro, 39 Euro? Das ist zu billig geworden. Es hat keinen Wert mehr. Es kann sich ja faktisch jeder, egal was er verdient, 6, 7 Ballermann-Reisen nach Mallorca leisten, weil es so billig geworden ist. Und deswegen finde ich das so ein bisschen ein ungültiges Argument. Ich meine, ich fliege, wenn ich fliegen muss, weil ich anders nicht hinkomme. Ich habe jetzt eine Serie gemacht in Abu Dhabi in Marokko mit einer internationalen Co-Produktion. Da komme ich nun mal mit dem Fahrrad nicht hin und mit der Straßenbahn auch nicht. Und ich hätte gerne Fliegenteppich, der mich immer hinreißt, aber das ist mein Beruf.
Wie ist eigentlich Ihr Engagement für die Umwelt entstanden? Gab es da einen Auslöser?
Das war ganz banal, glaube ich, ein Foto, was ich als 15-Jähriger auf der Tageszeitung gesehen habe, was die meine Eltern abonniert hatten. Da war auf der Titelseite ein Foto von einem kleinen Schlauchboot, was gegen einen großen japanischen Wal-Trawler anfuhr. Und auf diesem Schlauchboot stand auf der Seite Greenpeace. Und ich dachte, das ist immer cool, dass so verrückte Kanadier irgendwie Anfang Mitte der 70er versuchten, den Walfang zu stoppen. Und bin dann ganz naiv mit 50 D-Mark Jahresbeitrag Mitglied geworden. Mhm. Und dann kriegst du diesen Newsletter von Greenpeace alle 3 Monate. Und wenn du ihn lang genug liest, dann wirst du irgendwann nachdenklich oder auch wütend. Und dann hatte ich ein zweites Erweckungserlebnis. Ich saß mit Herbert Grönemeyer in einem Ruderclub in Köln. Wir mussten für einen Film, Väter und Söhne hieß er, einen Vierteiler für den WDR, rudern lernen. Mhm. Und da passierte diese Sandholz-Katastrophe 1986, wo quasi der Rhein dank diverser Chemieunfälle und natürlich der Tatsache, dass alle deutschen Anrainerfirmen den Sandorts Unfall genutzt haben, um dann ihren Giftmüll auch noch schnell im Rhein zu verklappen, war der Rhein faktisch klinisch tot. Mhm. Man konnte da nicht mal mehr spazieren gehen, weil es so gestunken hat. Das war, das, glaube ich, das größte Fischsterben der europäischen Geschichte. Und da habe ich gedacht, man muss vielleicht ein bisschen mehr tun als seinen Jahresbeitrag an Greenpeace überweisen und gelegentlich eine Petitionspostkarte abschicken.
Manche sagen ja auch, sie nerven ein bisschen mit ihrem Engagement, weil sie tatsächlich immer wieder eintreten, immer wieder auf die Sachen aufmerksam machen, die ihnen am Herzen liegen. Trifft sie das, dass ihnen das dann vorgeworfen wird, dass sie da penetrant seien?
Nein, Donald Trump macht sich auch lustig über Leonardo DiCaprio. Es wird Greta Thunberg wird jeden Tag angekackt im Netz von Politikern wie Trump. Selbst Herr Lindner und Herr Kubicki sind sicher nicht, oder Herr Dieter Nuhr sind es ja nicht, blöd genug, dieses Mädchen ständig zu kritisieren. Also ich glaube, das ist das dringendste Thema der nächsten Jahrzehnte, ist der Umweltschutz. Und wer das nicht versteht, der wird irgendwann die Rechnung dafür bezahlen. Es gibt ja längst Länder, die die Rechnung bezahlen müssen. Das sind die Insulaner im Südpazifik, die längst alle runter müssen, wie Tonga. Es gibt ja ganze Inselgruppen, die mittlerweile absaufen durch den steigenden Meeresspiegel. Erklären Sie denen doch mal, dass Umweltschutz unwichtig ist.
Aber wenn sie für die vermeintlich gute Sache eintreten und dafür immer wieder kritisiert werden, das macht einen doch zu schaffen, oder darüber denkt man doch nach, oder nicht?
Es kommt darauf an, wer einem kritisiert. Ich meine, dass die AfD mich nicht gut findet, damit kann ich sehr gut leben. Dass wir Minister haben wie Andreas Scheuer, Julia Klöckner, Peter Altmaier, finde ich dann schon sehr viel irritierender, weil das sind ja Leute, die angeblich für christliche Werte einstehen, angeblich konservativ sind, angeblich die Schöpfung wahren wollen. Und das sind meines Erachtens Leute, die schon beim Amtsantritt einen Meineid leisten. Die sollen ja laut Eid zum Wohl des deutschen Volkes arbeiten, das tun sie aber leider nicht. Frau Klöckner verlängert jedes noch so giftige Pestizid, Herr Scheuer ist eine Marionette der Autoindustrie, Herr Altmaier stoppt eine komplett wirklich großartig geplante Energiewende. Das sind ja Leute, die komplett gegen das arbeiten, was sie eigentlich tun sollten.
Sie haben die Bundesregierung ja mit verklagt, mit dem BUND, weil sie eben zu wenig für den Klimaschutz ihrer Meinung tut. Ja, was ist da eigentlich rausgekommen bei der Klage?
Karlsruhe hat zunächst die Klage angenommen. Jetzt hat die Regierung Zeit, bis Ende Februar sich zu dieser Klage zu äußern. Und ich glaube, dieses Antwortschreiben ist tatsächlich eingegangen in Karlsruhe. Jetzt warten wir auf die Antwort des Gerichtes.
Trotz des Gegenwinds, den wir gerade beschrieben haben, lassen Sie ja eben nicht locker. Und es sind so viele Baustellen, die Sie bearbeiten. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Sie setzen sich für Amnesty International ein, Schule gegen Rassismus, die Christoffel-Blinden-Missionen. Das sind nur einige der Organisationen, für die Sie arbeiten. Woher nehmen Sie da Ihre Motivation? Haben Sie so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn oder sind Sie ein Weltverbesserer?
Ich glaube, es hat ganz viel mit meinem Elternhaus zu tun. Die waren politisch sehr interessiert und sozial sehr engagiert. Schon meine Mutter hat sich sehr für die Christoffel-Blinden-Mission eingesetzt. Das ist halt ein großartiges, sehr einfaches Konzept. Menschen, die in der dritten Welt aufgrund von Mangelernährung ihr Augenlicht verloren haben, das Augenlicht wiederzugeben. Das wissen die wenigsten, dass wenn aufgrund einer gewissen Vitaminmängel du als Kind das Augenlicht verlierst, kannst du das für 60 Euro pro Kind mit einer künstlichen Iris und einer kleinen OP wiederherstellen. Und sowas unterstütze ich mit Begeisterung.
Ich finde das interessant. Sie sind ja auch sofort in jedem Thema drin und wissen was und kennen sich aus, haben sich informiert. Ich stelle mir das aber auch anstrengend vor, weil sie rennen ja immer wieder gegen Widerstände an oder sehen immer wieder irgendwo Missstände, die sie eben versuchen abzustellen.
Wenn mir das keinen Spaß machen will, würde ich das nicht machen. Man hat ja auch einfach ganz banale Erfolgserlebnisse. Also wir haben diese kleine Doku gedreht in Ruanda über die CBM, die Christoffel-Blinden-Mission, und der hatte ganz normale Einschaltquoten. Ich glaube, das waren so irgendwo zwischen 2 und 3 Millionen Zuschauern. Und danach ist der Server der CBM gecrashed, weil so viele Leute spenden wollten. Und wenn sowas passiert, dann weiß ich, dass es Sinn macht, was ich da treibe.
Sie sagen ja auch, wir brauchen Helden, Leute, die hervorstechen, die Vorbilder sind. Würden Sie sich selbst als Held bezeichnen?
Ganz bestimmt nicht. Also ich habe natürlich reichlich Vorbilder immer gehabt, habe die auch weiterhin. Aber ich glaube, nichts an mir ist heldenhaft. Ich glaube, ich krakele wahrscheinlich ein bisschen lauter als viele andere. Und mir macht es wahrscheinlich mehr Spaß, als anderen mich irgendwie zu engagieren. Ich möchte auch abends einfach mit dem Gefühl ins Bett gehen, ich habe den Tag irgendwie sinnvoll verbracht. Und wenn ich mich nur mit mir selber beschäftige, mit Golf spielen oder ich weiß nicht, irgendwelchen schlechten Fernsehproduktionen, ich glaube, das wird mir aber nicht reichen. Ich möchte einfach abends zufrieden ins Bett gehen und morgens mit der Energie aufwachen und sagen, so, was machen wir denn heute Sinnvolles? Es macht einfach zufrieden, wenn man sich irgendwie nicht nur mit sich selbst beschäftigt.
Wer sind Ihre Heldinnen oder Helden?
Also ich bin natürlich aufgewachsen mit Leuten wie Springsteen. Einer der ersten Anti-AKW-Aktivisten, immer extrem aktiv gewesen zum Thema obdachlose Kinder. Und ich habe ihn das erste Mal live gesehen, glaube ich, 1976 bei der Born to Run Tour. Und seitdem bin ich wie sagt man, ein Jünger, ein Disciple. Und ich habe ganz viele solche Leute gehabt. Das waren natürlich manchmal Sportler, manchmal waren es Politiker. Und ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der ein überzeugter Unterstützer von Willy Brandt war und auch von den Werten, für die die alte SPD damals stand. Und das hat mich sicherlich geprägt.
Sie haben Greta Thunberg angesprochen. Ist das eine Heldin für Sie?
Absolut. Also ich gehöre nicht zu den Medienleuten, die sagen, daraus muss man einen neuen Messias machen. Aber wenn man überlegt, dass Robert Redford seit 40 Jahren Umweltschutz betreibt und Leonardo DiCaprio seit 20 Jahren, und die hat halt in anderthalb Jahren mehr bewegt als wir alten Hasen alle zusammen. Es ist halt irre, was sie losgetreten hat. Und das ist das, was zählt. Ich bewundere sie für ihre stoische Art, alles zu ertragen, was über sie ausgegossen wird an Hass, an Morddrohungen. Ich meine, es gibt ja Aufkleber für Autos, da sieht man nur die Zöpfe auf einer Kofferraumklappe und darunter steht Problem gelöst. Es gibt Aufkleber, da steht drauf Fuck Greta, wo ich denke, wirklich, was sind denn das für Idioten, die sowas auf den Kofferraum kleben?
Sie scheuen sich ja auch nicht, kräftige Ausdrücke zu benutzen, um es mal jetzt vielleicht so zu sagen. Zum Beispiel sprechen Sie häufiger von Volksverarsche. Haben Sie da nicht Angst, auch vielleicht von denen vereinnahmt zu werden, denen Sie jetzt gar nicht nahestehen?
Zum Beispiel, redest du jetzt von der AfD oder der CDU oder von wem? Oder?
Sie haben sie ja zum Beispiel gegen Pegida eingesetzt und da würde ich solche Begriffe vielleicht eher vermuten wie Volksverarsche.
Ich kann nur erzählen, als ich diesen Pegida-Aufruf unterschrieben habe, nebst Herrn Gauck und Herrn Grönemeyer und vielen anderen, bekam eine PR-Agent zum ersten Mal Morddrohung. Insofern gibt es, glaube ich, wenig Dinge, die mich an Deutschland so enttäuschen und so wütend machen, wie dieser rechte Flügel der AfD und der Pegida. Also ich glaube nicht, dass die mich jemals vereinnahmen werden.
Wobei, so differenziert sind sie da ja auch nicht immer, ne? Also dieses Buch von der Volksverarsche, das heißt weiter, wie Industrie und Medien uns zum Narren halten. Da sind es ja die Medien, die Industrie.
Naja, das Buch ist ja relativ präzise dann. Also wenn Leute glauben, sie schauen das, was man Reality-TV nennt, dann haben wir halt mal nachgewiesen, dass es alles gescriptet ist. Das gleiche gilt für die Werbung. Ich meine, dass die Werbung nicht mit Wahrheiten hantiert, glaube ich, dürfte sie schon vor meinem Buch herumgesprochen haben.
Ja, das sind Erscheinungen, aber sind ja trotzdem nicht die Medien. Es gibt ja nicht nur Reality-Shows oder Werbung.
Na, ich meine, dass man Medien vorsichtig konsumieren sollte, weil sie auch natürlich sich politisch so aufgeteilt haben, dass keiner den anderen beißt. Ich meine, wir haben ja in Deutschland keine wirklich polarisierenden Medien mehr. Es hat sich ja alles in so einem etwas kuscheligen Mitte-Rechts-Kurs zusammengefunden. Und es gibt ja einen echten Diskurs, gibt es in den Medien kaum noch.
Hannes Jenecke ist mein Gast. Sie sind öfter dem Dalai Lama begegnet, weil Sie sich seit vielen Jahren für die tibetische Menschenrechtsorganisation Campaign for Tibet einsetzen und auch eine Dokumentation über Tibet gedreht haben. Wie waren die Begegnungen?
Beeindruckend. Der wurde ja jahrelang so zum Knut der Weltpolitik hochstilisiert. Und in Wirklichkeit ist es ein unglaublich witziger, hochintelligenter Mann, der auch gar nicht immer nur so kuschelig, freundlich, lächelnd durch die Gegend tapert. Der ist mit seinen eigenen Leuten unglaublich streng. Aber das war sicherlich für mich eine der spannendsten Erfahrungen, den mehrfach interviewen zu dürfen.
Was heißt das streng? Wie haben Sie ihn da erlebt?
Also wir haben die Doku, das Konzept war, das Schicksal von tibetischen Flüchtlingskindern zu erzählen, die von den Eltern per Schlepper aus dem besetzten Tibet in China heraus über das Himalaya nach Nepal geschmuggelt werden und dann weiter in die sogenannten Tibetan Children's Villages, die betreibt der Dalai Lama seinerzeit noch mit seiner Schwester, um dort in Freiheit aufwachsen zu können. Das sind Kinder, also die von den Eltern aufgegeben werden, damit die mit ihrer eigenen Kultur, Sprache, Religion in Nordindien aufwachsen dürfen. Und wir haben mitgedreht den Empfang. Er macht einmal die Woche, macht der Dalai Lama Empfang für die frisch angekommenen Flüchtlinge. Das sind oft Kinder, das sind Mönche, das sind Erwachsene. Und uns wurde dann die Rede, die er vor diesen frisch angekommenen Flüchtlingen gehalten hat, übersetzt. Und das sind ja Landsleute von ihm, die wie er fliehen mussten. Und das war sinngemäß so, also wenn ihr glaubt, ihr seid jetzt hier im Land von Milch und Honig angekommen, liegt der komplett falsch. Ihr lernt jetzt sofort Hindi, ihr lernt jetzt sofort Englisch und ihr müsst hier richtig rackern, weil wir sind Gäste in diesem Land und wir sind geduldet. Und das war ein unglaublicher, entschuldige, wenn ich es mal deutlich sage, ein Anschiss für Leute, die glaubten, ah, jetzt sind wir raus aus dem besetzten Tibet in China und jetzt geht hier irgendwie die Party los. Der ist erstaunlich, aber er redet natürlich mit westlichen Journalisten anders als mit den eigenen Leuten. Aber der ist unfassbar klug und sagt einfach Dinge, die man in der Einfachheit eigentlich selber auch erfinden könnte. Aber also einer meiner Lieblingssätze von ihm war der schlichte Satz, there's no reason not to be friendly. Also er sagt, no reason not to be friendly. Er spricht dieses lustige Englisch. Und es ist so wahr, es gibt eigentlich keinen Grund auf der Welt, nicht freundlich zu sein zueinander. Und wenn man über solche Sätze morgens mal nachdenkt, dann kann man ja vielleicht auch zu einfach Menschen, die man bei der Arbeit begegnet, auf der Straße, an der Bushaltestelle, einfach freundlicher sein. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel einen relativ großen Nachholbedarf. Wir sind kein besonders warmherziges, freundliches Volk. Auf den ersten Blick. Wir werden das dann, wenn wir uns näher kommen. Aber ich finde so, der Umgangston in Deutschland ist gelegentlich schon sehr ruppig.
Sie haben Ihre Kindheit teilweise in den USA verbracht, in Pittsburgh, wo Ihr Vater als Biochemiker an der Universität geforscht hat. Sie waren dann 10, als Ihre Familie nach Deutschland zurückgekehrt ist. Haben Sie da als Kind einen Unterschied wahrgenommen? Vielleicht auch Stichwort Freundlichkeit?
Also ich bin natürlich zu der Zeit in den USA aufgewachsen, wo es richtig gekracht hat. Also das Schlüsseljahr war 1968, da wurde im April Martin Luther King erschossen und 2 Monate später Bobby Kennedy. Da durften wir dann als Kinder nicht mehr nach 5 Uhr auf der Straße spielen, weil Schwarze durch die Städte von und wahllos auf Weiße geschossen haben. Dann mussten die Eltern einem erklären, warum man das verstehen muss. Und insofern war die Zeit drüben, was Schule betrifft, sicherlich eine großartige Erfahrung. Die Amerikaner haben ein sehr anderes Schulsystem als wir. Aber politisch war es natürlich eine eher unruhige Zeit. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich in die deutsche Schulklasse kam in Frankfurt am Main, war halt, dass es da nur weiße Kinder gab. Das war halt erstmal der größte Unterschied. Und darüber habe ich mich schon als Kind sehr gewundert, weil es ja auch eine irre Bereicherung ist in der Klasse zwischen Mexikanern und Asiaten und Schwarzen. Also ich habe die Schulzeit drüben sehr genossen im Gegensatz zu Deutschland.
Aber wenn Sie sagen, es war relativ unruhig da drüben, als Sie dann hier waren, war der Kontrast natürlich da. Waren Sie dann auch froh, dass Sie eben diese Aufregung da nicht mehr hatten oder ohne Probleme auf die Straße gehen konnten?
Also darüber denkt man als Kind ja erstmal nicht so nach. Und natürlich ist Deutschland ein unfassbar sicheres Land, immer noch im internationalen Vergleich. Das merke ich auch durch meine Dokus. Also es gibt Länder, da muss man wirklich scharf nachdenken, ob man das Hotel abends noch verlässt oder nicht. Und ich finde, wir sind vielleicht auch oft nicht dankbar genug.
Ich würde gerne einen kleinen Sprung machen und nämlich auf Ihre Schauspielerei kommen. Wie haben Sie die eigentlich für sich dann entdeckt?
Ich war Barkeeper in einem Restaurant, in dem die Theater eines städtischen Theaters immer abhingen.
Okay.
Und die kamen einmal nach der Vorstellung, die fand ich unglaublich lustig. Und ich hatte tagsüber einen Job als Schallplattenverkäufer in einem, als es noch LPs gab, in einem Musikgeschäft. Und habe dann abends an dieser Bar gearbeitet und die haben mir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Du kannst nicht den Rest deines Lebens jetzt hier an der Bar rumzapfen.
Also Sie hatten keinen Plan, was Sie eigentlich
machen wollen? Ich
hatte
überhaupt keinen Plan. Ich war, hatte eigentlich ein Theater, ein Schüler-Theater-Abo und fand das immer schon ganz spannend, was im Theater so los war. Und dadurch hatte ich auch eine Affinität zu diesen Leuten, die dann jeden Abend bei mir an der Bar standen. Und habe mir dann alle Vorstellungen angeguckt und dann gab es 2 Kollegen dort an diesem Ensemble, die gesagt haben, du, wir arbeiten mal 4 Monologe mit dir und dann probierst du mal eine Aufnahmeprüfung, einfach aus Juxentollerei. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Und dann bin ich nach Salzburg gefahren, aus Mozarteum mit diesen 4 vorbereiteten Monologen, bin da durchgerasselt und habe gesagt, okay, dann soll das nicht sein. Und stand als Hitchhiker, als Anhalter am Parkplatz des Mozarteums und wollte zurück nach Deutschland. Da fuhr ein VW-Bus vor und sagte, ey, pass mal auf, ich bin in der Regieprüfung durchgerasselt, aber es gibt noch eine Schule in Wien und da fahre ich jetzt hin, kommst du mit? Ich so, oh ja, ich habe frei. Ich war noch nie in Wien und der hat einen schönen großen VW-Bus, fahre ich mit ihm mit. Und dann habe ich es in Wien halt probiert und die haben mich genommen und ich bin dazu eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also es war einfach eigentlich ein Jux, den ich da ausprobieren wollte.
Waren dann Ihre Eltern froh, endlich macht er was? Also Ihre Mutter, die ist ja Konzertpianistin gewesen, die hat wahrscheinlich da auch einen Zugang gehabt. Ihr Vater als Wissenschaftler möglicherweise nicht so.
Also meine Mutter hat immer gesagt, macht, was euch glücklich macht. Ich glaube, die hatte große Sorge, weil Schauspieler ist ja nicht unbedingt ein Beruf, wo man davon ausgeht, dass man damit überleben kann. Mein Bruder hat Malerei studiert, genau das. Meine Mutter hat sich immer Sorgen gemacht, dass mein Bruder und ich irgendwie verhungern. Dem war Gott sei Dank nicht so. Mein Vater war, glaube ich, ein bisschen irritiert. Der wollte schon gerne, dass wir auf die Universität gehen, irgendwas studieren. Aber der hat die Kröte dann auch irgendwann geschluckt. Und da sowohl mein Bruder als auch ich von unserem Job ganz gut leben können, gab es da auch kein großes Gemecker.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind da so zufällig reingerutscht, ich meine, zu dem Beruf gehört ja mehr, da gehört ja auch eine Leidenschaft dazu. Wie ist die dann entstanden?
Also Theater hat mich immer fasziniert und ich habe dann die Lust am Spielen auf der Schauspielschule sehr schnell entdeckt. Und habe dann da, glaube ich, auch wahrscheinlich härter gearbeitet als die meisten Kommilitonen, weil ich schon gemerkt habe, das ist auch ein Handwerk. Und da ich aus einer Musikerfamilie komme, wusste ich, wer nicht viel übt, der spielt nicht gut. Also man kann das Begabteste, das größte Musikgenie sein, du musst halt dein Instrument beherrschen. Und ich habe Schauspieler immer ein bisschen so betrieben, dass ich sage, das ist zuallererst mal ein Handwerk und dann brauchst du Talent. Ich bin halt mit amerikanischen Filmen groß geworden, gerade so mit De Niro, Pacino, Meryl Streep. Und das sind zuallererst mal unfassbare Handwerker. Und wenn De Niro einen Saxophonisten spielen muss, dann spielt der Saxophon. Und wenn er einen Boxer spielt wie ein Raging Bull, dann kann der halt wirklich boxen. Und so habe ich Schauspieler immer ein bisschen betrieben und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich von dem Beruf bis heute leben kann.
Am Anfang haben Sie auch noch relativ häufig Theater gespielt. Das hat sich dann zum Film und Fernsehen verlagert. Reizt Sie die Bühne heute nicht mehr?
Doch. Also ich habe Ende der Nullerjahre nochmal hier in Berlin Theater gespielt von Mäusen und Menschen. John Steinbeck hatte einen höllischen Spaß zusammen mit Roman Knischke, einem Berliner Kollegen. Und habe jetzt wieder ein Angebot, auch hier in Berlin, Schiller Theater, also auch Theater am Kudamm. Und es kann sehr gut sein, dass ich Ende 2020 wieder auf die Bühne gehe.
Da freuen wir uns drauf. Hannes Jenicke, Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Film- und Fernsehschauspielern und das schon seit sehr vielen Jahren. Ihren Durchbruch hatten Sie 1984 mit dem Fahrstuhl-Thriller Abwärts an der Seite von Götz George. So lange gefragt zu sein, das ist ja nicht unbedingt die Regel. Nehmen Sie das selbst als außergewöhnlich wahr?
Ja, ich glaube, ich kenne wenig Kollegen, die so viel Glück hatten wie ich. Das ist ja zuallererst mal Glückssache. Mich wundert es selber, dass ich nach 40 Jahren immer noch spielen darf. Weil ich auch manchmal denke, irgendwann müssen die Leute es doch satt haben, immer die gleichen Gesichter zu sehen. Offensichtlich sind nicht so und das macht mir nach wie vor einen großen Spaß. Ich meine, das größte Problem, was wir in Deutschland haben, wir sind keine Filmnation im Gegensatz zu den Engländern oder Amerikanern, sondern wir sind eher ein Volk von Ingenieuren. Wir bauen halt die besten Kettensägen und die besten Pumpen und Maschinen. Und Film ist jetzt nicht unbedingt so unsere kulturelle DNA, wie jetzt bei den Amerikanern zum Beispiel.
Aber Sie haben ja zum Beispiel auch in Amerika gedreht. Hat Sie das nie gereizt, Sie sind ja nun zweisprachig aufgewachsen, das auszubauen oder hat sich das nicht ergeben?
Also ich habe eine Zeit lang ausschließlich drüben gedreht, das war die Zeit, wo ich drüben verheiratet war. Bis 01, 02 habe ich jahrelang eigentlich nur amerikanisch gedreht, aber habe nie die Filme bekommen, die ich mir selber im Kino angucken würde. Ich habe also ganz viele Actionfilme gemacht, so die klassischen B-Pictures. Ich habe eine Serie gemacht, die ist Highlander, das basiert auf den Kinofilmen. Es kann nur einen geben. Ich habe da halt so mitgespielt, konnte davon auch gut leben, aber das waren natürlich nicht die Filme, die ich mir selber angucken würde. Und dann hatte ich die Idee mit den Dokus und ich habe dann irgendwann akzeptiert, dass nicht jeder von uns ein zweiter Al Pacino werden kann oder ein zweiter De Niro oder Sean Penn. Und habe dann mit dieser Doku-Firma, die ich hochgezogen habe, mit meinen Partnern zusammen gesagt, dann mache ich lieber Dokus. Und was nicht heißt, dass ich jemals frustriert war. Ich finde, überhaupt als deutscher Schauspieler mal drüben gedreht zu haben, ist ja schon ein Luxus. Das ist nun mal die Filmnation Nummer eins. Und habe halt irgendwann auch die Nase voll gehabt, rumzurennen mit einer Maschinenpistole und dann zu sagen, go, 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 go. Und dann, also die Schauspielkunst ist da bei mir nicht so weit gekommen da drüben.
Wie wählen Sie denn die Rollen eigentlich aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich liest man zuerst mal das Drehbuch. Und oft wünscht man sich das Buch schön und besser als es ist. Und das ist ein großer Fehler, den viele Schauspieler machen, habe ich oft gemacht. Oft habe ich auch Filme gemacht, weil ich mit den Regisseuren befreundet war. Auch nicht unbedingt wahrscheinlich das klügste aller Kriterien. Manchmal habe ich die Filme ausgesucht, weil sie an Orten gedreht haben, wo ich noch nie war. Als mir erstmal ein Film in Namibia angeboten wurde oder in Afrika, habe ich es natürlich auch gemacht, um die Reise mitzunehmen. Nicht unbedingt ein Kriterium für gute Drehbücher. Also man wird im Alter natürlich wählerischer. Ich bin letztes Jahr auf zwei Projekte reingefallen, wo ich echt Pech hatte.
Was ist da passiert?
Also ich mache diese Amsterdam-Krimis für die ARD, wo die ersten beiden wirklich meines Erachtens wirklich spannend waren und ungewöhnlich. Das waren ja Thriller und keine Krimis. Und bei Buch 3 und 4 sind wir schon mal an den Büchern gescheitert, haben das dann versucht zu retten, so vor und während des Drehs. Und,
das heißt durch Improvisation oder Umschreiben?
Wir saßen zum Teil am Set, haben abgebrochen und haben geschrieben, was definitiv nicht passieren darf. Ein Buch muss vor der Drehbühne fertig sein. Und das ist uns jetzt mehrfach passiert, dass dem nicht so war. Und ich habe danach noch einen Film für die ARD gedreht, auf Mauritius zum Thema Meeresschutz, aber ein fiktionales Format mit einem meiner engsten Freunde, Daniel Rösner, ehemaliger Hauptdarsteller von Cobra 11. Und da war die Idee großartig, das Konzept toll, das Buch war ganz schwach und wir konnten es nicht reparieren. Also das passiert selbst mir noch nach 40 Jahren, dass ich Stoffe mache, wo wir letztendlich an dem Buch scheitern.
Sie schreiben ja auch selbst Drehbücher. Ist das eben der Grund, weil Ihnen oft Drehbücher angeboten werden, die eben dann nicht so doll sind?
Nicht wirklich. Ich mag einfach gute Geschichten und ich habe auch angefangen zu schreiben, um Geschichten zu erzählen, die mir nicht angeboten werden. Aber seit ich selber schreibe, weiß ich auch, wie unfassbar schwer es ist, ein gutes Drehbuch abzuliefern. Insofern habe ich großes Verständnis für Drehbuchautoren. Sie werden schlecht bezahlt.
So
das wird bei uns nicht unterrichtet wie in den USA. In den USA wird es unterrichtet wie ein Kochkurs. Du hast drei Akte, Ende Akt 1 muss das passieren, Ende Akt 2 muss das passieren, ein Protagonist muss so gestrickt werden, ein Antagonist so. Die Amerikaner unterrichten das zunächst mal sehr formalistisch und wirklich wie ein Kochrezept. Und bei uns in Deutschland wird ja Schreiben immer noch ein bisschen als Kunst betrachtet. Und jeder hat das Gefühl, er kann mitschreiben. Redakteure denken, sie können schreiben. Schauspieler wie ich denken, sie können schreiben. Regisseure, alle glauben, sie können mitreden. Das ist ein unglaublich komplexer Beruf. Der wird auch drüben als Studium wirklich knallhart durchgezogen. Also Screenwriter ist ein eigener Studiengang, Drehbuchautor. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit der Ausbildung zu tun. Hat sicherlich auch damit zu tun, das ist eine These, die wird sehr oft vertreten, dass halt wir die Schreibkultur zwischen 1933 und 1945 komplett entweder vergast oder aus dem Land gejagt haben. Das waren nun mal sehr viele Juden, sehr viele Linke, Kommunisten, Sozialisten, Homosexuelle, die sind natürlich geschlossen in die USA ausgewandert. Und die Leute, die US-Filmindustrie groß gemacht haben, waren Otto Preminger, Billy Wilder, Zinnemann. Das waren ja zum großen Teil deutsche Immigranten. Und von diesem Kahlschlag haben wir uns meines Erachtens bis heute nicht erholt.
Gibt es denn noch so Rollen, die Sie gerne spielen möchten, die Sie im Kopf haben?
Naja, ich habe gerade The Irishman geguckt von Martin Scorsese. Da hätte mir eine Zweitagesrolle gereicht. Also grundsätzlich finde ich alles, was Scorsese und, so und Sidney Pollack gemacht haben oder Sidney Lumet und was Pacino spielt und De Niro, das sind die Filme, die man natürlich am liebsten machen würde. Aber das wird hier in Deutschland nicht passieren.
Wenn wir bei den Wünschen sind, Sie werden nächsten Monat 60 Jahre alt. Bedeutet das für Sie einen Einschnitt?
Nein. Den großen Einschnitt, den hatte ich letztes Jahr, da ist meine Mutter verstorben. Ich musste gerade ihren Haushalt auflösen. Das war sicherlich der größte Einschnitt, den ich in meinem Leben bisher hatte. Aber ans Geburtstag sind für mich einfach Zahlen. Also da, als Götz-George gestorben ist, 2016, das war ein Einschnitt, weil das, von dem habe ich unendlich viel gelernt. Der hat mich auf großartige Art und Weise unter seine Fittiche genommen, so als filmischer Ziehvater. Das sind für mich die Einschnitte, wenn Leute gehen. Aber ich werde an dem Abend mit meiner besseren Hälfte essen gehen und eine gute Flasche Wein aufmachen und fertig ist die Laube. Also ich bin kein Partytier und ich weiß auch nicht, wenn man Geburtstag gefeiert, müssten das ja die Mütter feiern, die uns auf die Welt gebracht und dann unsere Windeln gewickelt haben. Ich habe nie ganz verstanden, warum man das selber feiert. Also ich habe zwar an meinem Geburtstag immer meine Mutter angerufen und ihr Danke gesagt. Insofern das große Geburtstagspartykonzert habe ich bis heute nicht so recht verstanden.
Aber das Älterwerden als solches, das ist für Sie kein Problem?
Also wie gesagt, ich war sehr eng mit Götz-George. Ich habe mit ihm den letzten Schimanski gemacht. Da war er Anfang 70. Wir hatten eine Schlägerei, wie immer in Filmen, wenn wir zusammen gedreht haben. Und da musste ich mich gewaltig anstrengen, obwohl Götz 22 Jahre älter war als ich. Insofern, ich denke, das ist ja auch eine mentale Frage. 60 ist eine Zahl.
Ich meine, in Ihren Rollen strahlen Sie ja auch immer eine gewisse Vitalität aus. Das hat ja auch was mit Image zu tun, ne?
Über sowas denke ich nicht nach. Also ich finde es auch traurig, wenn man sagt, jetzt bist du 60, jetzt bist du alt oder jetzt bist du 50, jetzt musst du verspießern, jetzt bist du 70, jetzt bist du ein Opa. Das sind ja so Klischees. Und nehmen wir mal einen Kollegen wie Armin Müller-Stahl, auch ein Kollege, den ich immer zutiefst bewundert habe. Der ist weit über 80 und malt glücklich vor sich hin. Mario Adorf ist weit über 80, hat bis vor kurzem wirklich noch großartig mitgespielt. Also über das Alter denke ich nach, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann.
Sagt Hannes Jenicke. Wir haben uns über Ihr Engagement unterhalten, die Dinge, für die Sie kämpfen. Gibt es da auch etwas, was Ihnen Hoffnung macht, also bei all den Problemen, die wir so haben und die Sie auch angehen?
Also ich glaube beim Plastikthema, und das haben wir ja relativ vehement beackert, schon seit der Hai-Doku 2009, also Plastikvermüllung mehr, da gibt es tatsächlich erste kleine Fortschritte. Du siehst immer mehr Leute mit der eigenen Thermostasse, du siehst immer mehr Leute mit einer eigenen Trinkflasche, du siehst mehr Leute, die Recaps benutzen, also nicht mehr diese Einweg-to-go Scheiße, wenn ich mir das mal deutlich sagen darf. Ich finde, beim Endverbraucher ist beim Plastik echt was angekommen. Du siehst immer mehr Leute mit Stoffbeuteln, du siehst unverpackt Supermärkte. Und das ist, glaube ich, mache diese Kampagnen seit 2011. Und jetzt merke ich langsam, dass fruchtet.
Hannes Jenicke, vielleicht müssen wir zum Abschluss noch sagen, wann kommt die Lachs-Doku im Fernsehen? Gibt es da schon einen Termin? Oder?
Wir sind jetzt gerade im Schnitt. Die wird fertig jetzt im März und ich denke, die wird im Frühsommer laufen. Wir haben noch keinen Ausstrahlungstermin, aber das ist der Film, der 2020 läuft. Und danach drehen wir eine Doku zum Thema Wölfe. Wir dürfen ja laut neuesten Gesetzen in Deutschland wieder Wölfe abschießen, nachdem wir nach 200 Jahren Ausrottung endlich einen Beutegreifer zurückhaben. Darüber mache ich die nächste Doku. Das ist ja eine hitzige Diskussion und ich denke, darüber kann man mal nachdenken, ob wir diese Tiere schon wieder abknallen sollten.
Die Themen gehen Ihnen nicht aus.
Nein, definitiv nicht.
Hannes Jenicke, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast gewesen sind.
Ich habe zu danken.